mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Bilder zeigen, wie die unteren Etagen eines mehr als 20-stöckigen Hochhauses in Flammen stehen. Rettungskräfte müssen eingeschlossene Menschen aus dem Haus bergen. Auch im Norden des Landes soll es Verletzte geben. Bislang ist von Dutzenden Menschen die Rede, die behandelt werden. Auch Drohnen waren an dem Angriff aus dem Iran beteiligt, die Israel vor allem aus dem Norden und Süden angriffen. Auch die israelische Armee flog in der Nacht weiter Luftangriffe im Iran. Ziele sollen ein Munitionslager unter der Erde in der Nähe der Atomanlage Fordow gewesen sein, sowie erneut auch die Atomanlage Natanz.
Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist bereits in Kananaskis in den Rocky Mountains eingetroffen, ebenso US-Präsident Trump. Aus Kanada, Martin Ganselmeier.
Vor seinem Abflug nach Kanada sagte Trump, es gebe gute Chancen, dass sich Israel und Iran bald auf einen Waffenstillstand einigen, fügte jedoch hinzu, dass Länder manchmal die Dinge erst einmal ausfechten müssen. Alle wissen, dass es ohne die USA nicht geht, weder im Nahen Osten noch in der Ukraine, auch nicht im weltweiten Handel. Deshalb bemühen sich die 6 anderen darum, Trump konstruktiv einzubinden. Auf eine gemeinsame Abschlusserklärung wird diesmal bewusst verzichtet. Statt über Klimawandel wird über Waldbrandbekämpfung gesprochen. Als Erfolg gilt, wenn Trump bereit wäre, den Druck auf Putin zu erhöhen und der Boden für Handelsdeals bereitet wird, um den Zollkrieg zu beenden.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern Teilnehmer attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. 2 von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Dagegen werde man sich mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen, so der parteilose Politiker. Für Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Ab 10 Uhr wird der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag ca. 18 Uhr komplett gesperrt. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die seien regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof bleibt aber über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren. In Spanien haben gestern wieder tausende Menschen gegen den Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Spanien-Korrespondentin Julia Macher.
Die größte Kundgebung gab es mit etwa 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Mallorca. Dort stand ebenso wie im baskischen San Sebastian vor allem die Wohnungsnot im Zentrum. Für viele Inselbewohner ist eine Mietwohnung im Stadtzentrum inzwischen unerschwinglich. Als ein wichtiger Preistreiber gilt das Geschäft mit Ferienapartments über Plattformen wie Airbnb. In Barcelona richtete sich der Ärger auch gegen die geplante Erweiterung des Flughafens. Sie soll ab 2033 jährlich 15 Millionen zusätzliche Besucher in Stadt und Region holen.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26-32. Bei der Fußball-Europameisterschaft der U21 in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4-2 gewonnen. Damit steht die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig im EM-Viertelfinale. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Morgen ist noch letzter Regen möglich, dahinter ist es dann verbreitet trocken, mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken, Höchstwerte 21 bis 24 Grad, dazu weht ein böiger Nordwestwind. Aktuell in Berlin-Spandau 16 und in Adlershof 17 Grad, in Perleberg in der Prignitz 14 und in Senftenberg 17 Grad. Morgen dann wieder mehr Sonnenschein als Wolken und es wird wieder wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Katja Weber.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen allerseits. Ein Junimontag liegt vor uns, wie gerade gehört, mit angenehmen, nicht zu heißen Temperaturen. Bis maximal 24 Grad. Es lässt sich gut aushalten. Optimal, um nach diesem klebrigen, gestrigen Tag durchzulüften und durchzuschnaufen. Und die erfrischende Musik zum frühen Montagmorgen kommt hier jetzt gleich von Marina and the Cats. Sie werden es gleich hören. Marina steht auf die Musik der 30er, 40er Jahre. Und wenn Ihnen das gefällt, nach ihrem Song Porcelain sage ich Ihnen, wann und wo Sie Marina and the Cats live erleben können. Hier ist sie mit Porcelain.
Nothing's meant to last forever. Times are changing, changing fast. What's here at this very moment soon becomes the very past. So I know that things get out of hand, but when it rains,
Grazer Sängerin Marina Zettel mit ihrer Band The Cats mit K geschrieben. Als Österreicherin ist sie den gesamten Sommer über kreuz und quer durch Österreich zu erleben. Ich picke ein paar Daten raus. Übermorgen, also am Mittwoch in Wien, da gibt es dann im Laufe des Sommers auch noch ein paar weitere Gigs. Linz wird mit dabei sein, ihre Heimatstadt Graz auch. Aber Anfang August machen Marina and The Cats einen Abstecher. Zumindest in unsere Richtung, könnte man sagen. Am 4. August spielen sie in Magdeburg in einem Laden mit dem vielversprechenden Namen Datsche. Berlin und Brandenburg stehen fürs Erste nicht auf dem Tourplan, kann sich aber ja vielleicht noch ändern. Das hier ist Emmett Cohen, Fingerbuster. eine Fingerübung ersten Grades um 14 Minuten nach 6 hier von Emmett Cohn. Am Klavier Fingerbuster haben wir gehört. Und weiter geht's mit einem Song, der wirklich unkaputtbar ist. Ich glaube, Sie werden gleich zustimmen, wenn Sie die ersten Takte hören. Lovely Day aus dem Jahr 1977 hat also ein paar Semester auf dem Buckel, diese Nummer von Bill Withers, die regelmäßig gecovert wird, die auch in Werbung immer und immer wieder aufgebraten wird und die trotzdem nicht dran kaputt geht. Ein typischer Feel-Good-Song, sehr positive Vibes. Sicherlich gut, um damit in den Montagmorgen zu kommen. Bill Withers besingt den Lovely Day. Nur ein Blick zu dir und ich weiß, es wird ein schöner Tag.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.
Bill Withers mit Lovely Day, erschien 1977 auf seinem Album Menagerie. Sie hören Radio 3 und gruselig wird's jetzt nach so viel Harmonie.
Radio 3, der Stichtag.
Denn heute vor 65 Jahren wurde das Grusel- oder das Horrorgenre auf eine neue Stufe angehoben. Ich sage nur Norman Bates in Bates Motel. Am 16. Juni 1960 hat Alfred Hitchcocks Psycho Premiere gefeiert in den USA und ich vermute, viele von Ihnen hören jetzt schon die kreischenden Geigen vor dem inneren Ohr. Aus der berühmten Duschszene für uns berichtet Ariane Hoffmann.
This is Alfred Hitchcock.
Hier spricht Alfred Hitchcock. Da ich Psycho von Beginn der Dreharbeiten an kenne, möchte ich Ihnen einige bedeutsame Fakten über dieses recht außergewöhnliche Filmvergnügen nahebringen.
Launig wirbt der britische Regisseur Alfred Hitchcock vor 65 Jahren für seinen neuen Film Psycho. Eine düstere Geschichte um eine Diebin auf der Flucht. Ein heruntergekommenes Motel, geführt von einem jungen Psychopathen, der von seiner Mutter terrorisiert wird.
Sie ist weder verrückt, noch wahnsinnig oder tollwütig oder so. Sie ist höchstens ein wenig bösartig. Und auch nur manchmal.
Man muss einfach Mitleid mit diesem jungen Mann haben. So von einer hysterischen Mutter dominiert zu werden, hätte jeden zum Äußersten... Aber lassen Sie uns mal reingehen.
Hier ist, Sie wissen ja.
Das Badezimmer.
Ja.
Nach nur 47 Filmminuten ist die Diebin tot, erstochen in der Dusche. Hauptdarstellerin Janet Leigh.
Die Duschszene wurde in 7 Tagen gedreht und musste über 70 Mal wiederholt werden. Obwohl zum Beispiel die Einstellung von oben im fertigen Film nur 2 Sekunden dauert, verschlangen allein die Vorbereitungen 2 Stunden, weil sie so wichtig für die ganze Sequenz war.
Das Besondere daran, das Publikum sieht den Mord nicht. Alfred Hitchcock erklärt auf Deutsch.
Ein Hitchcock-Film, ich mag so, dass es in die Kopf von dem Publikum. Das macht Spannung.
Verantwortlich für das spannende Drehbuch ist der junge Autor Joe Stefano, der damals gerade eine Psychotherapie macht.
This was a movie about sex.
In dem Film ging es um Sex. Alle Probleme, die Söhne und Mütter miteinander haben, sind sexuell begründet. Und das sagte ich Hitch auch. Ich erzählte ihm sogar, wie mir in einer Therapiesitzung klar geworden war, dass ich mit 14 ohne weiteres meine Mutter hätte umbringen können. Hitchcock war sehr erstaunt und zugleich erfreut, so etwas aus erster Hand zu hören.
Gedreht wird Psycho in Schwarz-Weiß, unter anderem, weil Hitchcock Geld sparen muss, denn er produziert den Film selbst. Sein Vertragspartner Paramount Pictures hatte abgelehnt.
I couldn't believe it.
Der brutale Mord, das Schlüsselloch gucken, das war ein billiger Reißer, kein Film nach meinem Geschmack und auch kein Hitchcock-Film, dachte ich. Ich sagte darum zu Hitch, ich will damit nichts zu tun haben.
Ein Fehler, denn Psycho wird Hitchcocks erfolgreichster Film. Er hält 4 Oscar-Nominierungen und spielt weltweit rund 50 Millionen Dollar ein. Rekord in den 1960er Jahren. Dafür sorgen auch Alfred Hitchcocks Werbegags. Zum Beispiel verbietet er allen Beteiligten, das Ende des Films zu verraten. Und er schlägt dem Publikum vor,
dass sie sich Psycho von Anfang an ansehen. Dies ist mehr als ein Vorschlag. Dies ist eine Bedingung.
Seit seiner Uraufführung am 16. Juni 1960 gilt Psycho als einer der besten US-Thriller aller Zeiten. Nicht nur für Söhne.
Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter.
Ariane Hoffmann über die Filmpremiere von Psycho in den USA. Sie können diesen Beitrag jederzeit nachhören, beispielsweise mit Ihren Söhnen, in der ARD-Audiothek.
Real bon kin son day, kin kon le ban.
conquer your day. Fly, people, let us fly. Reach for the sun high up in the sky. Feel, let your life be real. Follow your way and thank every day.
So klingt der Sonnenaufgang im Kongo, Sunrise in Kongo. Wir haben hier die Formation Favo gehört und machen weiter mit einer fabelhaften Jazzsängerin, mit Olivia Trummer. Sie singt und spielt, begleitet sich dazu am Klavier. Am 6. Juni ist ihr 11. Album erschienen, das aber ihr allererstes Soloalbum ist. Sie wollte das eigentlich schon lange und sagt, ja, das ist für mich die intimste Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken. 2024 ist Russ Titelman auf sie aufmerksam geworden, berühmter US-amerikanischer Produzent, der auch schon mit Eric Clapton und Ricky Lee Jones zusammengearbeitet hat. Und er hat sie ermuntert, ihr Soloprojekt jetzt umzusetzen, hat dieses Album dann auch direkt produziert. Hier finden Sie nicht nur feinste Jazz-Standards, sondern auch Klassik. Das ist für die Interpretin überhaupt kein Widerspruch. Sie sagt, es ist mir wichtig, auf dem Album auch die Klassik mit einzubeziehen. Sie ist wichtiger Bestandteil meiner musikalischen DNA. Hört man aber hier nicht getrennt, so das eine ins Töpfchen, das andere ins nächste Töpfchen, nein, sondern beides wird miteinander verwoben. Der folgende Titel zum Beispiel beginnt mit Beethoven, heißt aber My Baby Just Cares For Me.
Ooh, darling, his style, and even Liberace's smile is something, something he can see.
Die deutsche Jazzmusikerin Olivia Trummer aus Stuttgart hier gehört mit My Baby Just Cares For Me. Und Sie haben die Gelegenheit, sie live zu erleben. Ende des Monats am 29. Juni nämlich um 20 Uhr wird sie auftreten im Pianosalon Christofori in Berlin.
Radio 3. Kultur kompakt.
Die erste Ausgabe unserer Kulturnachrichten am Morgen mit Henrike Leisner. Moin, moin.
Guten Morgen.
Heute Abend kommt Berlins neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson mit der Berliner Kulturkonferenz zusammen.
Und da geht's um das geplante und ja auch im Koalitionsvertrag versprochene Kulturfördergesetz für Berlin. Also eine wichtige Sache. Die Berliner Kulturkonferenz, das ist ein Zusammenschluss aus diversen Berliner Kulturverbänden. Die haben sich vor 2 Jahren zusammengeschlossen, um die Berliner Kulturlandschaft gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu vertreten. Und das erste Ziel dieser Gemeinschaft ist eben nun, dieses Kulturfördergesetz zu erarbeiten. Und das will auch der Senat. Vom Land Berlin wurde die Berliner Kulturkonferenz mit 50.000 Euro dafür ausgestattet. Seit April diesen Jahres läuft jetzt ein Beteiligungsverfahren. Es bilden sich Fachgruppen für unterschiedliche Bereiche und Sparten. Und die gesamte Berliner Kulturszene und auch einzelne Kulturschaffende sind explizit eingeladen, sich zu beteiligen und Input für dieses Gesetz zu liefern. Heute Abend um 18:30 Uhr findet im Ballhaus in der Prinzenallee ein Infoabend statt, zu dem die Kulturschaffenden eingeladen sind. Und die Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson wird auch dabei sein. Ja, und in den drastischen Kulturkürzungen sieht sie auch eine Chance, wie sie bei ihrer Antrittsrede im Kulturausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus vor 2 Wochen gesagt hat.
Aber ich bin überzeugt, die zwingend notwendige Haushaltskonsolidierung ist nicht nur ein Krisenmoment. Sie bietet die Chance zu einer langfristigen Konsolidierung und damit auch zu mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Kulturpolitik. Eine Verlässlichkeit zwischen den Kulturschaffenden und der Politik zu führen. Sie ist eine Aufforderung, umsichtig, aber entschlossen zu handeln. Und von Denken zum Handeln zu kommen, ist immer ein guter Moment. Deshalb müssen wir jetzt handeln, schnell handeln und klug.
Verlässlichkeit, Verbindlichkeit natürlich hoch erwünscht in der Berliner Kulturszene. Heute Abend wird das nochmal Thema sein. Die Berliner Kulturkonferenz spricht über das Kulturfördergesetz. Wir thematisieren das hier auch nochmal in einer guten halben Stunde. Um 7:15 befassen wir uns genau damit. Und damit kommen wir jetzt, Henrike, zu einer Neuigkeit über einen wichtigen ehemaligen Journalisten der Bundesrepublik, Peter Schollatour nämlich.
Peter Schollatour soll mehrfach für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet haben. Zwar nicht regelmäßig, aber als Gelegenheitsquelle. Das hat der WDR berichtet, nachdem er in einer größeren Recherche Geheimdienstunterlagen gesichtet hat. Schollatour, der ist inzwischen vor fast 11 Jahren gestorben, unter anderem Afrika-Korrespondent für die ARD war und Chefkorrespondent für das ZDF. Und viele Bücher über seine Reisen hat er geschrieben. Und der soll dem BND über seine Reisen und Gesprächspartner berichtet haben, unter anderem unter Decknamen wie Frank oder Pedro. Ja, eine Dokumentation, für die er 1979 nach Afghanistan gereist ist, über die soll dem BND auch berichtet haben. Ja, und das ist insofern brisant, als eine Zusammenarbeit mit dem BND für Journalisten nach dem Kodex des Deutschen Presserats eigentlich ausgeschlossen ist. Dort heißt es, nachrichtendienstliche Tätigkeiten von Journalisten und Verlegern seien mit den Pflichten aus dem Berufsgeheimnis und dem Ansehen der Presse nicht vereinbar. Seit einem Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2006 weiß man, dass es aber durchaus üblich war, dass der BND besonders im Kalten Krieg Journalisten und Buchautoren überwacht hat und als Gelegenheitsquellen geführt und teilweise eben auch bezahlt hat.
Interessante Meldung auf jeden Fall. Dann lass uns noch über Berlin und Kunst reden. Natürlich immer ein Riesenthema in der Stadt, aber momentan ganz besonders.
Die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst ist letzte Woche angelaufen. 3 Monate dreht sich in Berlin alles um zeitgenössische Kunst. Bei dem Kunstfestival sind Arbeiten von 60 Künstlerinnen und Künstlern aus fast 40 Ländern zu sehen. An 4 Ausstellungsorten, dem KW, Institute of Contemporary Art, den Sophiensälen, dem Hamburger Bahnhof und dem ehemaligen Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße. Dieses Jahr steht die Biennale unter dem Motto »Das Flüchtige weitergeben«. Und es gibt ein sehr, sehr charmantes Leitmotiv, wie ich finde, nämlich die Berliner Füchse. Das sind ja auch sehr flüchtige und widerständige Tiere.
Also nicht die Handballmannschaft.
Nicht die Handball. Ich dachte tatsächlich, es geht um die Handballmannschaft. Nein, es geht um die kleinen Tiere. Ich habe heute Morgen auch wieder einen gesehen. Super, die Tiere. Ja, und um Widerstand geht's auch. Eine besondere Arbeit stammt von Thein Linh aus Myanmar. Unsere Kunstkritikerin Silke Hennig weiß da mehr.
Und von diesem Künstler, der auch nicht nach Berlin reisen durfte, ist zum Beispiel ein Video einer Performance zu sehen, die er im Gefängnis konzipiert und vor Mithäftlingen auch aufgeführt haben soll. Man sieht ihn da nackt sitzen und eine Fliege peinigt ihn, bis er sie schließlich fängt und sich einverleibt und ihre Kraft sozusagen in sich aufnimmt. Er hat im Gefängnis eigentlich erst Kunst für sich entdeckt, hat auf Laken gemalt, die mit der Schmutzwäsche nach draußen geschmuggelt werden konnten. Auch davon sind einige Beispiele zu sehen, die aber eigentlich weniger dann eben für sich als für seinen Überlebenskampf stehen.
Das hat Silke Hennig hier bei Radio 3 über die Arbeit von Thein Linh berichtet. Das komplette Gespräch können Sie auf radio3.de nachhören. Die Biennale läuft noch 3 Monate bis Mitte September. Die Arbeit von Thein Linh gibt es im KW Institute of Contemporary Art. Ja, und heute Nachmittag, in der Nachmittagssendung um 17:45, berichtet unsere Radio 3-Reporterin Andrea Handels live von der 13. Biennale aus dem ehemaligen Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße.
Henrike, vielen Dank.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das Horn. Es kam aus dem Wald in den Konzertsaal. Und nun spielt es bei uns im großen Sendesaal beim Radio 3 Kinderkonzert im Haus des Rundfunks. Vom Jagdsignal zur Orchesterstimme. Das Horn zeigt, was es heute alles kann. Und es bringt seine Freunde mit, die Streichinstrumente. Ihnen ist der Wald durchaus vertraut. Sie sind schließlich aus Holz. 4 Streicher und der Hornist Ozan Çakar vom Deutschen Symphonieorchester Berlin. Mit Quintetten von Wolfgang Amadeus Mozart und vom Norweger Trygve Madsen. Und eine 4. Klasse der Linden-Grundschule Spandau bringt ihre tönende Waldgeschichte mit. Das Radio 3 Kinderkonzert, moderiert von Christian Schruff, am 29. Juni um 12 Uhr. Vorher ab 10.30 Uhr sagen das Horn und seine Freunde schon mal Hallo beim Instrumente ausprobieren im Waldhaus des Rundfunks in der Masurenallee. Radio 3, wie es euch gefällt.
Jolie boule mauve, tu vas me rendre chèvre.
le rouge sur mes lèvres. Jolie boule mauve similaire à la braise, mêlant la terre, le feu, le sang, je plonge dans la fournaise. Je les fais pousser, je vais les manger et les présenter à mes invités. Ça me met en émoi, la Georgia, la Détroit. J'aime les fumer et les dégommer, des rubis rosés, des cœurs enflammés. Ça me met en émoi, la Georgia, la Détroit.
Flavien Berger, Beta haben wir hier gehört auf Radio 3.
Radio 3. Classic Splits. Ein Stück, eine Geschichte.
Zwischen Frontlinien nach Zwischentönen suchen, nach Momenten des Zuhörens, des Atmens. Eine solche Suche kann natürlich auch musikalisch ausgedrückt werden. Der Komponist Paul Bernheim hat solche Musik geschrieben. 1933 musste er aus Deutschland fliehen. In Palästina hat er eine neue Heimat gefunden. 1945 hat er seine zweite Symphonie beendet, 12 Jahre nach seiner Flucht. Und von dieser Symphonie erzählt uns Caroline Pierich im Classic Split.
Ein Tasten nach neuen Tönen. Als würde hier Gustav Mahler zusammen mit einem jemenitischen Muezzin einen Sonnenaufgang orchestrieren. So ungefähr beginnt Paul Bernheim seine zweite Symphonie. Groß, glühend, zwischen Aufbruch und Vergangenheit. Paul Bernheim, als Paul Frankenburger 1897 in München geboren. Sohn eines Juristen, Assistent des Dirigenten Bruno Walter, Komponist spätromantischer Lieder und Dirigent mit leuchtender Zukunft. 1933 muss er vor den Nazis nach Palästina fliehen. Er habe mit Europa brechen müssen, schreibt Paul Bernheim später in einem Brief. Das sei eine schmerzvolle, aber unvermeidliche Entscheidung gewesen. In Tel Aviv beginnt ein neues Kapitel, musikalisch, kulturell, menschlich. Bernheim erkundet neue Klangwelten, sephardischen Gesang, arabische Skalen, jemenitische Vokaltradition. Er nimmt das auf, was ihn umgibt. Der Satz, der traditionellerweise als Scherzo bezeichnet würde, ein lebhafter, tänzerischer Satz, fußt auf einem persisch-jüdischen Tanzlied. Er nimmt da die Hora auf, den israelischen Kreistanz. Modale Wendungen, ungerade Rhythmen und Melodien klingen wie improvisiert. Bernheims Symphonie Nummer 2 ist eine Art spätromantischer Organismus, der neue Tänze lernt und sich doch in eine vertraute Harmonik zurückzieht. Wie ein Geflohener in seiner Erinnerung. Paul Bernheim begegnet der israelischen Sängerin Bracha Zephira, die ihm, wie er mal schrieb, seine Ohren der östlichen Musiktradition öffnete. Und in dem langsamen dritten Satz der Sinfonie Nummer 2 lässt er Lieder einfließen, die er für sie arrangiert hatte, zum Beispiel ein jemenitisches Volkslied. Musik Im Finale meint man Beethoven herauszuhören. Vielleicht auch Bartok. In der Verbindung von westlicher und orientalischer Musik sieht Ben Haim eine Notwendigkeit. Sein Ziel, so schreibt er Anfang der 60er Jahre an einen Kollegen, sei nicht Imitation, sondern gegenseitige Inspiration, nicht Verschmelzung, sondern Dialog.
Die Musik von Paul Benheim wird selten aufgeführt, aber hin und wieder doch. Zum Beispiel hat sich der Dirigent Lahav Shani seiner Musik angenommen. Und nach Benheim wurde vor einem guten Jahr in Augsburg eine Orchesterakademie benannt. In dieser Spielzeit, in der laufenden Spielzeit, hat die Ausbildung begonnen. Die Akademie nimmt 10 junge Musizierende auf für je 2 Jahre. Paul Benheims zweite Symphonie hat uns Caroline Pierich vorgestellt im Classics. Und wenn Sie möchten, ich kann Ihnen sehr empfehlen, mal auf radio3.de zu gehen und da die Rubrik der Classic Splits aufzuschlagen. Da finden Sie inzwischen Dutzende weitere.
Thank you. The world around me is like a madhouse. I forgot the day my mind had dried out. Like a dandelion in a thunderstorm, they all come to tear me into little pieces. But I say, ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, another lovely day in the wasteland. So I fled around the globe, but it's the same wherever I go. A Venus flytrap waiting on their prey. They all try to catch me by surprise, but I say, ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, another lovely day in the wasteland. Another lovely day in the wasteland. Another lovely day. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, another lovely day in the wasteland. Ooh. Ooh.
What a day, Luke Noah auf Radio 3. Und es folgen die Worte für den Tag. Die kommen in dieser Woche von Pfarrer Tobias Ziemann von der Evangelischen Kirche.
Plötzlich steht sie vor mir. Wir müssen erst beide zweimal hinschauen. 25 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen. Wir haben uns verändert. Damals hatte ich die Schule gewechselt, sie war geblieben. Ein Wiedersehen hatte sich nie ergeben, weder analog noch im Internet. Aber hier stehen wir nun und müssen beide etwas stutzen. Bist du das wirklich? Wir hatten leider nur wenig Zeit, gingen nur ein kurzes Stück zusammen, aber wir tauschten Nummern aus. Zu Hause suchte ich dann die alten Bilder raus. Erinnerungen stiegen auf, auch an die anderen aus unserer Klasse. Was war wohl aus ihnen geworden? So viel Zeit haben wir damals zusammen verbracht, den Schulalltag geteilt und uns dann einfach aus den Augen verloren. Weil neue Verbindungen, neue Gruppen sich ergeben haben, im Studium, durch die Familie, auf der Arbeit. Immer wieder passiert das so, und es ist eine herbe Erkenntnis irgendwann, dass du gar nicht mit allen Menschen in Kontakt bleiben kannst, die dir einmal wichtig waren. So blieb ich an jenem Tag mit einem Staunen zurück darüber, wie viele Menschen meinen Weg schon begleitet haben und ich ihren, auch wie viele Menschen ich selber aus den Augen verloren habe, obwohl sie mir eigentlich wichtig waren. Nostalgie nennt man das wohl, ein Gefühl, das wachsen wird, je älter ich werde. Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, heißt es in einem Segenslied von Lothar Zanetti. Es wendet sich mit der Bitte an Gott, andere Menschen im Blick zu behalten, sie zu behüten, wo ich es selber nicht vermag. In der letzten Strophe finde ich mich besonders wieder, wo es heißt, du ließest mir so viele schon begegnen, solange ich lebe, seit ich denken kann. Ich bitte dich, du wolltest alle segnen, sei mir und ihnen immer zugetan. Ja, es stimmt. So viele Menschen haben mich geprägt und ich sie, auch die, an die ich mich vielleicht gar nicht mehr erinnere. Gut zu wissen, dass Gott dieses Netzwerk überblickt, das sich um mich herum gewoben hat. Dass nichts einfach so vorbei ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Gott hat alle im Blick. Ein tröstliches Gefühl. Und ich freue mich darauf, wen ich noch alles wiedersehen werde eines Tages oder heute in der Straßenbahn.
Das waren die Worte für den Tag, die kamen von Pfarrer Tobias Ziemann aus Potsdam. Das war eine Sendung der Evangelischen Kirche. I got a pair of the hair on my shoulder. It's a pair and it's there and it's bolder. Like I show you
cause I'm no folder. Yes, I'm a soldier. Against everything square and unsightly. Yes, I know I look good, so don't fight me. All I need is a clip for a scrunchie, and then I'm ready. Because I rock a sap on it. Baby, I'm just living my life because I rock a sap on it. You've been in my stable, and I see you whenever I'm able. Though we're keeping it under the table, it ain't a fable. Why can't we hide in the way in your derby? We're having fun and we're keeping it flirty. Everybody might say that it's dirty, but don't you worry, because I rock a sap on it. Baby, I'm just living my life because I rock a sap on it. I rock a sap on it.
Lake Street Dive hören Sie hier. Side Pony. Nach Attentaten auf zwei Politiker der US-Demokraten im Bundesstaat Minnesota ist der Tatverdächtige festgenommen worden. We got him, schrieb der Gouverneur von Minnesota Tim Walz auf Social Media. Mehr dazu hören Sie um 7 bei uns in den Nachrichten.
Cassandra, eine hochaktuelle Oper über die Klimawandelkatastrophe. Sandra, junge Polarforscherin und Stand-up-Comedian, warnt. Die Menschheit geht unter, so wie einst Troja. Wird Sandra, anders als die antike Cassandra, gehört? Sandra Cassandra. Der belgische Komponist Bernard Vaugrul erzählt im Wechsel. Hier die trojanische Seherin, da die Forscherin. Hier frühbarocke Monteverdi-Anklänge, da lebhafte Kontraste. Eine Geisterwelt gibt es auch und die Natursphäre, mit nur noch 5 Bienen am Ende. Cassandra, Regie Marie-Ève Seigneurol. Dirigentin Anja Bielmeier. Premiere der deutschen Erstaufführung Donnerstag in der Staatsoper unter den Linden. Radio 3, wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart soeben gesagt, er setze darauf, dass ein Fenster für neue Verhandlungen entsteht. Daran arbeite die Bundesregierung. Deshalb sei auch Außenminister Wadephul gerade in der Region unterwegs, sagte Hart. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem aktuellen Bericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. SIPRI schätzt, dass es derzeit über 12.000 atomare Sprengköpfe gibt. Zu 90% befinden sie sich im Besitz der USA und Russlands. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Mit Sorge blicken die Friedensforscher darauf, dass der letzte Vertrag über die nukleare Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA Anfang 2026 ausläuft. Es seien keine Bemühungen erkennbar, diesen zu verlängern oder zu ersetzen. Ein neues Wettrüsten könnte mehr Risiken mit sich bringen als früher, warnt der scheidende SIPRI-Direktor Dan Smith. Das liege auch am Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien. Wenn diese die Entscheidungsfindung beschleunigten, könne leicht ein nuklearer Konflikt entstehen, etwa durch Fehlkommunikation oder Missverständnisse.
Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 57-Jährige widerstandslos festnehmen lassen. USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee. Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hort